Gott schafft Neues, die neue Selbsterkenntnis. Wir hören dazu Römer 1, 18 bis 32. Paulus schreibt, Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit gefangen halten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken, so dass sie keine Entschuldigung haben. Sie wussten, dass ein Gott ist, und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott noch ihm gedankt, sondern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat sie auch Gott dahin gegeben, in ihrer Herzen Gelüste, in Unreinigkeit, zu schänden ihre eigenen Leiber an sich selbst, sie, die Gottes Wahrheit verwandelt haben in Lüge und haben geehrt und gedient dem Geschöpf statt dem Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie auch Gott dahin gegeben in schändliche Lüste. Denn ihre Frauen haben verwandelt den natürlichen Umgang in den unnatürlichen. Desgleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Umgang mit der Frau und sind aneinander entbrannt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie es für nichts geachtet haben, dass sie Gott erkannten, hat sie auch Gott dahin gegeben, in verworfenen Sinn zu tun, was nicht taugt, voll alles Unrechten, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neides, Mordes, Haders, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hoffärtig, ruhmredig, auf Böses sinnend, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht des Todes würdig sind. Aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, Schmuckkauf, das ist Vertrauenssache. Das macht man so nicht auf der Straße. Da hat mich einer einmal richtig reingelegt. Ich war unterwegs auf einer Reise und kam in einer Hafenstadt vom Schiff. Und ich hatte meine Uhr verloren. Und ohne Uhr ist man ein Stück weit hilflos. Und da sprach mich einer an auf der Straße und hat gesagt, ich habe hier eine Uhr, das war eine ganz bekannte Marke, echt Gold, ganz allgute Gelegenheit. Und hat einen ganz geringen Preis genannt. Und ich ließ mich blenden und habe diese Uhr gekauft. Ja, nicht einmal einen Tag getan. Dann ist die stehen geblieben und war nicht wieder in Gang zu bringen. Und als ich sie dann zum Uhrmacher brachte, er soll doch dieses wertvolle Stück reparieren, da hat er gelacht und hat gesagt, die werfen wir am besten gleich weg. Das ist alles unecht, einschließlich des Namens auf dem Zifferblatt. Das sah täuschend echt aus. Aber wenn man es wirklich anschaute und vorlegte, bei der Prüfung, es war wertlos. Davon redet der Apostel Paulus hier. In diesen Versen, da ist es, wie wenn der Mensch vor Gottes unbestechlichem Auge steht und nun geprüft wird auf seine Echtheit. Was steckt hinter dem, was er ist und was er zu sein vorgibt? Was ist denn sein Kern? Diese Verse prüfen uns, jeden einzelnen von uns, was unser Kern ist. Sie stellen über unserem Leben die Echtheitsfrage. Jetzt müssen wir das zunächst einmal, ohne dass wir ausweichen, da so mitsprechen, ganz nüchtern, dieses harte Urteil, das die Bibel über den Menschen sagt. Der Mensch ist ein Sünder. So wie Gott das ausspricht, schon auf den ersten Seiten der Bibel, da heißt es sogar, da reute es Gott, dass er den Menschen gemacht hatte, denn seine Bosheit war groß. Im 8. Kapitel des 1. Mosebuches sagt er dann, des Menschen Herz ist böse von Jugend auf. Und das zieht sich als Feststellung durch das ganze biblische Wort bis hinein ins Neue Testament. Der Mensch ist in seinem Kern ein Verderbter, ein Kaputter, ein Sünder. Und bitte, wir reden jetzt nicht, das werden wir nachher von diesen Versen und haben es ja gehört, nicht von einzelnen bösen Taten, sondern wir reden jetzt von dem, was in unserem Herzen, in unserem Personkern drin ist. Sünde, das sind nicht zunächst die einzelnen bösen Taten, die man gleich erkennt. Das sind nur Auswirkungen eines viel tiefer liegenden Schadens in unserem Leben. Nicht so, wenn ich heimkomme und meine Frau sagt, du, der Michael, der hat 40 Fieber. Dann kann ich sagen, ja, das ist nicht weiter schlimm. Jetzt gehst du her und füllst die Badwanne bis oben mit kaltem Wasser und dann nimmst du ihn und tauchst ihn 5 Minuten hinein. Da geht das Fieber runter. Ist ein gutes Mittel. Ob er es durchhält, ist eine andere Frage. Aber ganz gewiss sinkt das Fieber um einige Grad. Aber das ist doch keine Behandlung. Sondern da muss man doch fragen, wo sitzt denn hier ein Krankheitsherd? Und den finden und dort die Behandlung ansetzen. Da kämpfen so viele mit gutem Willen gegen die Sünde. Ist ja recht. Das will ich lassen und das will ich lassen und an dieser Stelle will ich mich bessern. In Ordnung, aber das sind nur Anfangsversuche, die uns sogar den Blick verstellen. Du musst eine ganz andere Frage stellen. Wo kommt denn das her? Wo sitzt denn diese Krankheit, die mich dazu treibt? Wo sitzt dieser Schaden, der sich in solchen einzelnen Handlungen äußert? Das ist die Frage. Wo sitzt das? Und die biblische Antwort heißt, das sitzt in unserem Personkern, so sind wir. Kürzlich habe ich mich mittags hingelegt und habe unseren zweiten mit ins Bett genommen, weil er wenig Grippe hatte. Dann haben wir nachher, als wir aufwachten, ein bisschen miteinander geplaudert. Ich habe gesagt, du bist mein lieber Markus. Dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, dein Lieber, manchmal böser. Markus, der hat das begriffen. Das geht hinein in den Kern. Das sitzt schon vom Menschen von Anfang an drin. Da wacht man nachts auf. Der kleine Säugling, wenige Tage alt, der brüllt, wie wenn ihn jemand am Spieß hätte und gerade schlachten wollte. Und man springt raus in höchster Eile, zu schauen, was jetzt kaputt ist. Man macht das Licht an und dann lacht er. Der will gar nichts anderes als nachts um vier, dass jemand da ist. Wisst ihr, da habe ich begriffen immer wieder, was Sünde ist, jetzt nicht der Kleine, sondern Sünde, wenn ich das sagen sollte, ohne dass ich irgendwelche frommen Worte brauche. Sünde, das ist das, jeder ist sich selbst der Nächste. Das ist Sünde, das ist die Wurzel. Dass ich für mich ungeheuer wichtig bin und dass alles, was mich angeht, das treibe ich. Das ist mein Hauptinteresse. Ja, das ist oft mein einziges Interesse. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das ist Sünde. Abgeschnitten von Gott und abgeschnitten vom anderen, nur auf sich selber bedacht. Und das äußert sich, angefangen von diesen kleinkindlichen Formen, über die Formen des jugendlichen Aufbegehrens bis hinein in die bösen Taten, die aus solcher Selbstbehauptung und Selbstsuche letztlich entspringen. Du Mensch bist ein Sünder. Und das heißt eigentlich, denn so war der Mensch ja nicht geschaffen. Das kann man doch nicht Gott in die Schuhe schieben. Du hast mich so gemacht. Nein, er hat uns gar nicht so gemacht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Es war vollendet. Er hat uns nicht als Sünder geschaffen, sondern wir sündigen. Wir stehen mit unserem Willen in Widerspruch zu ihm. Wir lehnen uns auf gegen ihn. Wir sind die Schuldigen. Wir tun das. Nicht Gott tut das an uns. Wir haben uns in den ersten Menschen, Eva und Adam, verführen lassen, betrügen lassen. Die Eva erkennt das, wenn sie sagt, die Schlange betrog mich, betrog mich. Sünde, das ist Betrug. Da werden wir betrogen um unser Leben, um unser Eigentliches. Paulus nennt hier diesen Betrug ganz klar beim Namen. Statt Gottes Erkenntnis, wie sie dem Menschen gegeben war, Verbindung mit Gott, ist er zum Tor geworden, zum Narr. Statt Gottes Erkenntnis, Torheit. Statt Anbetung Gottes, Versklavung, statt Leben, Tod. Das ist der Betrug der Sünde. Was der Satan gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott, hat sich auf der ganzen Linie als tiefster Betrug erwiesen. Paulus kann in einer Härte ohnegleichen, Brüder und Schwestern, das gehört immer zum Evangelium, dass wir es ja nicht verharmlosen als solch eine Streichelbotschaft. Sohn Gottes ist offenbart vom Himmel über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen. Ja, es gilt ganz gewiss, und das ist unsere umfassende Botschaft, seit Jesus Christus ist dringliche Gnadenzeit in dieser Welt. Ganz gewiss ist Gottes Liebe Gestalt geworden und ist erschienen. Aber eben in solcher Gnadenzeit, da wird auch der Ernst deutlich und sichtbar. Wer von der Liebe Gottes redet, der kann auch mit dem biblischen Wort vom Zorn Gottes reden. Der Zorn Gottes ist Ausfluss der Liebe Gottes. Das gehört zusammen. Darf ich es einmal so zugespitzt sagen? Denkt einmal, wir sind Gott seinen Zorn wert. Wir sind Gott seinen Zorn wert. Da wird seine Liebe deutlich. Wir sind ihm nicht gleichgültig. Gott wird zornig über das, wie wir leben in unserer selbstgefälligen, selbstsuchenden und selbstbehauptenden Art. Wir sind Gott seinen Zorn wert. Und das ist keine Gefühlsbewegung in Gott, sondern das ist ein Handeln Gottes. Das Kreuz Jesu Christi ist das Sonneszeichen Gottes, bevor wir von seiner Liebe reden. Wenn man den ansieht, der dort so schändlich zugrunde geht, den trifft der Zorn Gottes, der eigentlich über uns ergehen müsste. Dort geschieht das Gericht. Dort geschieht es. Wenn wir von der Liebe Gottes reden, dann dürfen wir darüber anbeten, dass sein Zorn nicht uns trifft, sondern dass wir uns bergen dürfen hinter Jesus. Aber in gleicher Klarheit den Satz dazu sagen, wer Jesus ablehnt, der liefert sich dem Zorn Gottes aus. Noch ist sein Gericht zurückgehalten. Das ist die gefährlichste Verführung, die die Theologie in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat, dass sie nichts mehr zu sagen weiß von Gericht Gottes. Ja, Gott hat sein Gericht ausgesetzt, aber nicht aufgehoben. Es ist ein für alle Mal ergangen in Jesus Christus, das gilt, aber das gilt dem, der das annimmt. Der Herr wird richten. Er wird am Ende dieser Tage alle die vernichten, die sich jetzt nicht zu Jesus halten. Da war im Vorfeld der Synodalwahlen hier im Umkreis ein Gemeindeabend, da kamen wir auf dieses Thema. Und dann sagte ich den Satz, wer Jesus nicht glaubt, der wird in die Hölle geworfen, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Das ist ein harter Satz. Stand eine Frau auf und hat sich bitterlich beklagt, was die lebendige Gemeinde alles für Sachen sagt. Wo wir diesen Satz erfunden hätten. Ich habe lange gebraucht, um mir klarzumachen, dass das ein Jesuswort ist. So fremd ist uns das geworden. Die Härte dieser Aussage. Die Härte dieser Aussage. Abrauchen, das tun wir ja in diesen Tagen. Die Deutlichkeit, dass dich der Zorn nicht treffen muss. Gell, man kann die biblische Rede vom Gericht Gottes, die kann man in 50 Wattelagen einpacken. Da kann man wunderschönes Papier drum machen. Das kann man abmildern mit allem, was irgendwie möglich ist. Aber wenn es nur durchschimmert, es wird den Gottlosen erschrecken. Und das muss auch. Da sagt man immer, ihr Christen, ihr droht. Ja, ist denn das Drohung? Ist das Drohung? Nein, das ist das ganz nüchterne Aussprechen der Konsequenzen, nicht das Drohen. Wir drohen nicht mit dem Gericht. Wir laden ein, jeder, der sich zu Jesus hält, ist schon gerichtet. Der hat diesen Herrn. Das ist doch keine Drohung. Aber der, der Jesus ablehnt, der wird es als Drohung empfinden müssen. Ist ganz klar, darf ich so schlicht und ungeschützt sagen, du kannst deine Selbstprüfung machen heute Abend. Du kannst dich selber prüfen, ob dein Leben geborgen ist im Herrn. Ob du Angst hast vor dem Gericht Gottes. Hast du Angst? Dann bist du noch nicht völlig in der Liebe. Die Liebe treibe die Furcht aus. Sind wir Christen aus Angst oder Christen, Jesus-Jünger, hineingezogen in seine Liebe? Freuen wir uns auf diesen Tag, bis der Herr kommt? Für seine Kinder gilt, wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. Freuen wir uns darauf oder fürchten wir uns davor? Gell, dieser Weg geht so, dass wir den Sohn Gottes, dass wir ihm in Jesus uns ausliefern und täglich uns durchrichten lassen. Das, was in unserem Leben falsch ist, was Sünde ist, wo das in uns immer wieder uns anspringt, dass wir sagen, bekennen, uns reinigen lassen. Christen sind auch noch Sünder, dass wir uns das nicht einbilden. Ich habe in den letzten Tagen eine Gruppe Leute getroffen und kam ins Gespräch. Sie kommen nicht mehr in die Kirche. Ganz fromme Leute. Und ich fragte sie, ja warum denn nicht mehr? Was ist falsch an der Kirche? Es war dort oben im Siegerland. Und dann sagt mir einer, wir können das Vaterunser nicht mitbeten. Ja, sage ich, an welcher Bitte? Ja, an der Bitte, und vergib uns unsere Schuld. Denn wir haben keine Sünde mehr. Wir haben keine Sünde mehr. Wir brauchen das nicht mehr beten. Ist auch ein Betrug. Ist auch Betrug. Wenn wir uns einbilden, wir seien fertig, das ist nicht das Entscheidende, dass Christen sündlos wären. So wie Fritz Grünzweig einmal gesagt hat, ich glaube, das Wort stammt von ihm, Christen sündigen nicht mehr fahrplanmäßig, sondern die Sünde geschieht in ihrem Leben wie ein Betriebsunfall. Das ist ein Unterschied, ein ganz gewaltiger Unterschied. Oder wie dieser Karl geantwortet hat auf die frotzelnde Frage seiner Kollegen, so, du bist Christ geworden. Ja, sagt er, ja, dann sündigst du nicht mehr. Er sagt, doch, ich sündige noch. Ja, was hat's denn für einen Wert? Und er antwortet, wisst ihr, früher, da suchte ich die Sünde, heute fliehe ich sie. Sie holt mich aber manchmal ein. Das ist christliche Nüchternheit. Dass wir uns aufdecken lassen, dass wir uns aber auch umformen lassen im Innersten unseres Wesens. Die Ungerechtigkeit des Menschen, das heißt, er ist in seinem Kern böse erlebt, im Aufruhr gegen Gott. Da unterscheidet sich die Bibel von allen anderen Büchern dieser Welt. Da ist die Botschaft, die Jesus bringt, völlig anders als alle anderen Religionen. Wenn du fragst, was ist denn am Christentum Besonderes, hier ist eine der entscheidenden Stellen. Die Bibel hat eine völlig andere Aussage über den Menschen. Sie sagt, der Mensch ist ein Sünder, im Kern kaputt, während alle anderen Religionen mehr oder weniger abgeschwächt und deutlich die Aussage haben, der Mensch ist im Kern gut. Er hat seine Fehler und Macken. Niemand will behaupten, er sei vollkommen. Aber im Kern ist er doch gut. So, und da merken wir, wie wir oft bis in unsere Gedanken hinein Heiden sind. Heiden sind, das prägt uns mit. Wie oft hört man diese Aussage, ja, ja, das ist ein schlimmer Bub und man kann schwer mit ihm zurechtkommen, aber im Grund hat er einen guten Kern. So. Da sitzt. Wer Jesus begegnet, macht diese bestürzende Entdeckung. Das stimmt nicht. Kein guter Kern da. Sondern ich bin wirklich einer, der kaputt ist im Innersten. Kein guter Kern da. Sondern ich bin einer, der auf dem Weg in den Abgrund ist. Der Gott verloren hat und damit sich selber verloren hat. Und so wandelt sich das Leben des Menschen statt Gottes Erkenntnis, wird es zur Torheit. Er kann und will Gott nicht mehr erkennen, sondern er lebt sich selber. Obwohl, so schreibt Paulus, alles, was man von Gott erkennen kann, er hat es geoffenbart. In seinem Werk der Schöpfung, in seinem Handeln in der Geschichte bis hinein in unser persönliches Leben. Wer sehen wollte, der sieht. Aber wir wollen nicht sehen. Wir wollen nicht. Sie haben ihm nicht gedankt, und ihn nicht geehrt, sich dem Nichtigen, dem Nichtsseienden zugewandt. Dieses Wort, das hier steht, sie haben ihn nicht geehrt, heißt eigentlich ganz wörtlich übersetzt, sie legen ihm kein Gewicht bei, sondern nur sich selber. Sich selbst für wichtig halten. Die Torheit, um die es hier geht, wo der Mensch das nicht erkennt, dass er im Kern ein Sünder ist, dass er kaputt ist. Die Torheit ist viel mehr als intellektuelle Dummheit, sondern das ist die Lebenslüge, in der so viele Menschen leben. Die Lebenslüge. Der große Lebensbetrug. Wenn man diese Verse hier liest, was hier geschieht, wo ich Gott nicht mehr anerkenne, ihn Herr sein lasse, da verwandelt sich das ganze Leben in, ich sag's einmal so klar, in eine rasende Fahrt in den Abgrund. Es bleibt noch alles da zunächst. Es sieht aus, wie wenn der Mensch intakt wäre. Aber die Richtung hat sich geändert. An einer Stelle macht es Paulus ganz deutlich. Hier an dieser Gabe des Segens, die Gott gegeben hat. Und wir reden jetzt, so wie er redet, wir reden von der Geschlechtlichkeit. Das nimmt er zweimal als ganz direktes Beispiel. Gott hat uns geschaffen als Mann und als Frau. Und in unser Leben diese Segenskraft der Geschlechtlichkeit gelegt. Eine Heilsgabe von ihm her. Eine Schöpfermitgabe hat er uns damit gegeben. Solche Würde, er spricht ausdrücklich zweimal, heißt es, und Gott segnete sie. Dass wir das auch einmal festhalten. Wenn wir als Christen von der Bibel her, von der Geschlechtlichkeit reden, dann müssen wir nicht leis werden, sondern müssen wir laut werden, Gott danken und anbeten, dass er uns so geschaffen hat. Viel Not, gerade bei frommen Menschen, auch bei frommen jungen Menschen, in diesem Gebiet der Geschlechtlichkeit, kommt von dem her, dass wir nicht mehr danken dafür. Dann hat man ständig Probleme. Dass wir einmal Gott wieder danken dafür, ich danke dir, Herr, wie herrlich und wunderbar du mich geschaffen hast. Was für Kräfte, was für Gefühle, was für Regungen, was für Hoffnungen, was für Wünsche du in mich hineingelegt hast. Dass wir einmal danken dafür, das kommt von Gott, so hat er uns gewollt. Aber abgelöst von Gott. Da wird diese Segensgabe der Geschlechtlichkeit wird tatsächlich zu einer Vernichtungsgabe an uns. Da beginnt dieser Lebensbetrug. Denn zu dieser Segensgabe der Geschlechtlichkeit hat Gott einen Segensraum dazu gegeben. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hangen und werden die zwei ein Fleisch sein. Zur Segensgabe der Geschlechtlichkeit gehört der Entfaltungsraum der Ehe. Darf ich es im einfachen Bild sagen? Autofahren ist eine ganz arg gefährliche Sache, wenn man es einmal richtig ansieht. Denn was da geschieht, ist nichts anderes als eine ständige Kette von Explosionen. Da explodiert ein Luftgas-Benzin-Gemisch.
Es ist nur förderlich und nicht schädlich, hilfreich und segensreich, weil diese Explosionen in einem Schutzraum geschehen, nämlich im Motor. Ich habe einmal ein Feuer gemacht und es hat nicht richtig gebrannt. Dann habe ich gedacht, nimmst den Benzinkanister und bringst das zum Brennen. Muss man mal erleben, wie das hochgeht. Da ist nichts mehr von vielem Nützlichen. Das schlägt aus. Kann man froh sein, wenn man seine Haare rettet. Da merken wir etwas vom Segen Gottes und von seiner behütenden Macht. Er gibt zur Gabe der Geschlechtlichkeit den Schutz- und Entfaltungsraum der Ehe. So, und jetzt gilt der zweite Satz auch. In dem Augenblick, wo ich diese Gabe, diese Kraft außerhalb des von Gott gegebenen Raumes lebe, da entfaltet sie Vernichtungskraft. So gehört das zusammen. Wo ich Gott nicht mehr anerkenne in seinem Handeln und Tun, in seinem Willen und seinen Geboten, da reißen mich auch die in mich gelegten Kräfte in die Vernichtung. Darf ich ganz ungeniert reden, ihr jungen Leute? Das greift heute um sich bis hinein in unsere frömmsten Kreise. Das ist im EC so, das kommt im CVM vor, das ist in der Gemeinschaftsjugend so langsam gang und gäbe. Dass man sagt, ja, warum braucht man denn einen Trauschein? Warum denn in der Ehe? Wir lieben uns doch. Da kommen zwei, die sagen, und sind sicher auch, wir sind Christen, und melden ihre Hochzeit an und geben mir die gleiche Adresse an. Und ich frage ja, wie ist das? Ihr wohnt schon zusammen, ihr lebt schon zusammen. Na ja, wir lieben uns doch. Was ist das für ein Lebensbetrug? Liebe kann warten. Liebe bewährt sich gerade in diesem Bereich, dass ich den anderen achte und ihn dann mit hineinnehme in diesen Schutzraum. Wo wir uns lieben ohne den Schutzraum, wird die Liebe absterben. Da wird sie so tief verwundet werden, dass sie später ganz weg ist. Wir gehen unsere eigenen Wege und Schritte ins Verderben, wo wir Gottes gute Gabe und seinen Gaberaum nicht ernst nehmen. Gott will uns doch nicht zwingen. Wie geht denn das unter uns? Jetzt rede ich einmal die Eltern an. Gell, wir sind da so hart und handeln nicht mehr aus der Liebe Gottes heraus. Da kommt der Sohn und sagt, ich gehe auch mit meiner Freundin in Urlaub. Jetzt der Vater, so geht das doch in der Regel, solange du die Füße unter meinen Tisch streckst, kommt das nicht in Frage. Und wenn du es tust, fliegst du dreimal hochkant raus. Wenn er das machen würde, seinen Sohn anreden und sagen, Junge, ich freue mich für dich. Ich freue mich für dich, dass du einen Menschen gefunden hast, wo dein Gefühl anfängt zu sprechen. Ich freue mich für dich, wie diese Kraft, die Gott in dich gelegt hat, sich jetzt entfaltet und sie wird dir Erfüllung geben. Aber jetzt, Junge, höre auch auf Gott. Er sagt, wenn ihr wirklich Erfüllung finden wollt, dann geht miteinander hinein in diesen Schutzraum und wartet. Wartet. Sonst verletzt ihr euch selber. Ihr macht euch Schaden. Du tust deiner Freundin im tiefsten Weh, du bringst dir tiefe Narben bei und verletzt dich selber. Geschlechtlichkeit vor der Ehe reißt tiefe Wunden, dass wir so einfach sagen. Und auch genauso ungeschminkt und klar sagen, das ist Sünde vor Gott. Sünde vor Gott. Alle Geschlechtlichkeit außerhalb der Ehe nennt die Bibel Unzucht. Und es wird kein Unzüchtiger ins Reich Gottes kommen. Wir wollen hier ganz ungeschminkt reden, so wie das Paulus hier tut. Dort sitzt die Sünde und dort werden wir die Betrogenen. Was sind das für Betrugsargumente für Fromme? Ja, wir sind doch frei vom Gesetz. Christus hat uns befreit. Ja, natürlich sind wir frei von der Straf- und Zwangsgewalt des Gesetzes, aber doch nicht vom Willen Gottes. Der Wille Gottes bleibt doch für uns verbindlicher Wille. Denn Gottes Wille ist doch kein Zwangswille. Gott will uns doch nicht zwingen und uns irgendwie ducken, sondern Gott zeigt uns seinen Willen bis in diesen ganz klaren 10 Geboten als Liebeswille. Er will uns doch schützen. Es war doch nicht so, um das zu wiederholen, dass Gott im Himmel saß und hat die Menschen angeschaut und hat gedacht, die sind aber frech geworden. Kein einziger fragt mehr nach mir. Jetzt ersinne ich mir 10 Regeln und weh, wer sie nicht hält, da schlage ich aber drein. Nein, es war ganz anders. Bleiben wir bei unserem Bild. Gott saß im Himmel und hat uns Menschen gesehen und er hat gesehen, dass wir alle miteinander auf dem Weg in den Untergang sind. Und dann hat er gedacht, wie kann ich ihnen helfen? Und dann hat er für sich gesagt, ich gebe ihnen Leitlinien, ich bahne ihnen Wege durch dieses Verderben hindurch. Und so gab er sein Gebot mit der Verheißung, wer diese meine Gebote hält, der wird leben. Ja, wir sind frei vom Gesetz, von dem, dass wir uns ständig ducken müssen. Es ist gerade umgekehrt. Wer anfängt in seinem Leben, Jesus zu vertrauen, was die 10 Gebote fordern, das wirkt im Glaubenden der Geist. Wir tun seinen Willen freudig und gern, weil sein Geist uns treibt dazu. Nicht dort musst du ansetzen, dass du die Gebote Gottes besser verstehst, sondern dass sein Geist sich auswirkt in dir. Die Bitte, die wir täglich brauchen, wenn wir wirklich in den Wegen Gottes als Zeugnis für ihn leben wollen, die Bitte heißt, Herr, gib mir die Wirkung deines Heiligen Geistes, dass er mich umgestaltet, dass er an mir arbeitet. Öffne dich diesem seinem Geist. Der andere Weg ist nicht richtig. Wenn du immer anfängst, genauer und genauer abzugrenzen, was darf man und was darf man nicht. Mensch, was wäre das für eine Ehe, wenn ich mir jeden Augenblick gegenüber meiner Frau überlegen müsste, was darf ich jetzt sagen und was darf ich nicht sagen? Darf ich jetzt das tun oder darf ich es nicht tun? Sondern das ist doch bestimmt vom Verhältnis der Liebe zu ihr. Liebe Brüder und Schwestern, es ist dem Satan gelungen, diese Täuschung, diesen Betrug weit hineinzutragen in die Gemeinde Jesu. Dass man Sünde nicht mehr Sünde nennt. Wir wollen das von der Schrift her ganz klar tun. Du kannst 1001 Argument dagegen bringen. Das biblische Wort ist klar. Wo steht das geschrieben? Dass man vor der Ehe nicht mit seiner Freundin zusammen sein soll. Schon auf den ersten Seiten der Bibel. Das braucht man nur lesen. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hangen. Und dann werden die zwei ein Fleisch sein. Man kann nicht den dritten Schritt vor dem ersten tun. Und Vater und Mutter verlassen, das heißt nicht, dass ich sage, ade, jetzt ich ziehe aus, ich nehme mir ein Zimmer, in Zukunft könnt ihr den Scheck dorthin überweisen. So, das heißt, ich bin selbstständig. Ich nehme jetzt mein Leben in die Hand. An seiner Frau hangen. Man muss nur genau lesen. Das heißt, sich mit ihr untrennbar zusammengeben. Und das ist öffentlicher Eheschluss. Auch der Adam ist nicht durchs Paradies spaziert, Und dann sieht er da hinter einem blühenden Busch die Eva sitzen. Und dann ruft er, ach, das ist eine nette Dame hier, die nehme ich zu mir. Sondern der Adam, der heiratet in aller Öffentlichkeit. Und Gott ist der Standesbeamte, der führt dem Adam die Eva zu. Und dann fällt er ihr nicht wortlos vor Glück in die Arme und sagt, jetzt schnell, nichts wie weg, es geht niemand anders was an, ist unser privates Glück. Sondern der Adam sagt öffentlich vor Gott, das ist doch Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein. Man wird sie Männi nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Und so nimmt er sie zur Frau. Sicher, die äußeren Formen können wechseln. Vor 150 Jahren hat man in unserem Land noch nicht zum Standesbeamten gemusst. Da hat das der Pfarrer mitvollzogen bei der Trauung, die standesamtliche Trauung. Wenn dir es nicht gefällt, dass du hier in Deutschland aufs Rathaus musst, dann nimm deine Freundin und fahr in den Kongo. Dort musst du dann eben in seinem Negerkral vor den Dorfhäuptling treten und dreimal Hula Hula schreien. Dann seid ihr verheiratet. Aber öffentlich wird es dort auch sein. Das gibt's nirgends, dass die Ehe heimlich geschlossen wird. Das ist dieser Schutzraum. So hat das Gott geordnet. Und wer andere Wege geht, geht gegen den Willen Gottes. Und wo ich den Willen Gottes verlasse, da werde ich Schaden erleiden. Schaden erleiden. Das sehen wir an einer Stelle, wo das unter uns heute eingebrochen ist. Ganz deutlich. Jesus redet. Das Neue Testament sagt das, ich glaube im 2. Petrusbrief oder im, ist jetzt egal, vom Menschen der Gesetzlosigkeit, der am Ende der Tage kommt. Brüder und Schwestern, wir stehen am Ende der Tage. Und wir sehen den Menschen der Gesetzlosigkeit. Das ist nicht der Mensch, der sagt, es gibt Gebote, aber ich will sie nicht halten. Sondern das ist der Mensch, der sagt, ich anerkenne gar kein Gebot. Ich bin mir selber Gebot. Das ist der Mensch, der da läuft mit dem Schild und sagt, mein Bauch gehört mir. Was ist das für ein Betrug? Der gehört nicht mir, ich gehöre Gott. Der Mensch der Gesetzlosigkeit tut im Letzten nur noch das, was er selber für recht hält. Er macht sich selber zum Gebot. Und da gibst du in diesen ganzen Bereichen unter noch so frommen Mäntelchen dir selber nach. Hier regt sich der Mensch der Gesetzlosigkeit, der die Gabe der Geschlechtlichkeit abtrennt vom Geber. Und damit reißt sie ihn in tiefste Verwundungen, dass wir ganz deutlich reden. Es geht beim biblischen Wort nicht um hohe Theorien, sondern es geht um die schlichte Frage, bist du bereit, dass du das Wort Gottes, so wie es dasteht, ernst nimmst, dass du dich anreden lässt. Du kannst nicht unter der Wirkung des Geistes Gottes stehen, wenn du sein Wort verdrehst, wenn du diesem Wort ausweichst, denn der Geist redet durchs Wort. Wenn du bittest um die Fülle des Heiligen Geistes, wenn du darum bittest, dass der Herr dein Leben wieder erwecken soll, lebendig machen soll, dann musst du essen, dieses Wort essen. Es gibt unter uns so viele magersüchtige Christen, die essen das Wort nicht mehr. Die leben von Mini-Portionen. Morgens die Losung und den Lehrtext, zwischen Kaffee und Haustür. Und das soll reichen. Es gibt ein sehr gutes Andachtsbuch mit einem ganz schlechten Titel. Ich glaube, es ist von Heinrich Giesen. Das heißt, sei 5 Minuten still. Das soll reichen. 5 Minuten für 16 Stunden Tageswerk. Du musst das Wort essen. Soll der neue Mensch wachsen, musst du essen. Unsere Kinder beeindruckt immer wieder ganz arg die Geschichte vom Suppenkasper. Die ist mir zur geistlichen Geschichte geworden. Da sitzt er da, rundstrahlend, rotbackig, die Gesundheit selbst und sagt nur, ich esse meine Suppe nicht. Und am nächsten Bildchen, da hat er dann das Idealgewicht. Dann sagt er, ich esse meine Suppe nicht, und so geht das weiter. Und am Schluss, da heißt gab, er ist wie ein Fädchen gar. Und das letzte Bild ist besonders eindrücklich, das Grab und die Suppenschüssel drauf. Leute, wir verhungern, wenn wir das Wort nicht essen. Soll dein neuer Mensch wachsen, dann musst du essen. Was wir heute brauchen, das sind fette Christen, die die Speise des Wortes Gottes in sich aufnehmen und Kraft haben zum Zeugnis. Wie willst du für ihn stehen und für ihn dienen, wenn du keine Kraft hast? Wo ich in diese Selbsterkenntnis hineingekommen bin, dass ich aus mir nichts kann, da fange ich an, das zu nehmen, was er gibt. Willst du die Fülle in deinem Leben? Willst du wirklich ein Christ sein, das sich lohnt? Dann fang an wieder. Das ist das zweite ganz Wichtige. Wir haben immer wieder gesagt, dann fang an zu rufen und zu bitten. Aber fang auch an zu essen. Sein Wort zu essen. In dich aufzunehmen, stark zu werden. Da kannst du nicht warten, bis irgendwie der Geist über dich herabträufelt. Der kommt durchs Wort. Dort entfaltet er seine Wirkungskraft. So viel Vollmacht, so viel Frucht, so viel Veränderung wird es in deinem Leben geben, wie du vor Gott bittest und wie du sein Wort liest. Das sind die Wurzeln eines gefüllten Christenlebens. Brüder und Schwestern, es ist schlimm. Es ist schlimm, dass wir in unserem Land, das so reich ist, dass das sich das Land der Bibel nennt. Das ist ja durch Luther gekommen, weltweit. Das Wort Gottes in die Hände jedes Menschen. Dass wir es heute haben und nicht mehr essen. Das ist schlimm. Und dann fragen wir, woher kommt das? Dass es oft so träg ist, dass es so öde wird. Ja, ich stelle dir eine einfache Frage. Du brauchst sie gar nicht gesetzlich auffassen. So verdrängt man das schnell, ist das aber gesetzlich. Ich stelle dir nur die schlichte Frage. Wie lange hast du heute in der Bibel gelesen? Wunderst du dich, dass dein geistlicher Mensch so ungeheuer magersüchtig ist. Wunderst du dich? Soll unser geistliches Leben wachsen, wenn wir Zeugen Jesu Christi sein wollen, wenn wir in diesem Dienst für ihn stehen wollen, dann iss sein Wort, dann nimm das in dich auf, dann lass dir das sagen. So kommt Gottes Erkenntnis. Und du entdeckst die Torheit, die Lebenslüge. So findest du zu der Anbetung und heraus aus der Versklavung. So bekommst du das Leben. Aus dem Tod herausgerissen. Durch dieses sein Wort. Nimm's an. Amen.